Ihr habt den Teufel gesehen. Über den sprechen wir heute. Wir fangen einfach mal an. Das Jahr ist 2010, beziehungsweise das Jahr ist 2025. Es ist kurz vor Sommer 2025 und ich freue mich sehr, heute einen alten, bekannten, lieben Bekannten, liebgewonnenen Bekannten, Freund, Ex-Co-Host und sonst wie einfach einen rundum soliden, stabilen und sehr, sehr kundigen Typen, was das Kino angeht, zu begrüßen. Bei mir ist der Michael Thierse. Hallo Michael.
Hallo Patrick, danke für die Einladung wieder.
Du.
Und für die lobenden Worte natürlich.
Ja, natürlich, absolut verdient. Ich würde sie nicht sprechen, wären sie nicht hochgradig verdient.
Danke, danke.
Wann haben wir das letzte Mal über koreanisches Kino gesprochen? Das war... Oh, puh. Vor zwei Jahren, drei Jahren, Memories of Murder? Mit was war ja. Bong Joon-ho auf dem Filmfest München, frage ich dich. Weil daran habe ich festgemacht.
Keine Ahnung, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
War das Parasite? Das wäre doch schon sehr lange her.
Aber das müsste Paris, oder keine Ahnung. Ja. Haben wir im ABC dann nicht noch nach M doch auch noch übers koreanische Kino gesprochen?
The Good, The Bad and The Weird?
The Good, The Bad and The Weird war auf jeden Fall drin, genau. Mhm. Das hatten wir... Was hatten wir denn sonst noch? Müsste ich jetzt gerade noch mal nach.
Der absolut sicherste Weg, todsicherste Weg, um so 50% der Hörerinnenschaft zu verlieren, gleich zu Beginn der Podcast-Folge, ist so, lass mich kurz nachgucken.
My Sassy Girl.
Auch sehr hübsch tatsächlich.
Ja. Genau, ja. Dann hatten wir ein paar so japanische Filme, aber das zählt jetzt ja nicht. Wir sind ja bei Koreanern. Genau, ja, und du kamst jetzt da hier um die Ecke mit, lass uns doch hier I Saw the Devil mal gucken.
Ich glaube, es war mein Vorschlag. Ich weiß noch nicht mal, wir werden über den Film gleich sprechen, aber ich habe das Jahr 2010 auch nochmal so als maßgebliches für das koreanische Kino in Erinnerung nach 2003. Und aus 2003 hatten wir eben Memories of Murder und das war eben auch das Jahr, in dem A Tale of Two Sisters und Old Boy rauskamen. Also die Kim Ji-Woon und Park Chan-wook Filme und eben, wir sprachen nur Memories of Murder von Bong Joon-ho. Also es war auch so ein Banner hier fürs koreanische Kino. Ja, und dann, möchte nicht sagen, passierte lange Zeit nichts. Aber also das nächste Mal, ich glaube, das nächste Jahr, in dem ich bewusst dachte, wow, echte Menge koreanische Filme gerade, die richtig, ich möchte hier mal sagen, super gut sind, aber super populär sind, sich große Popularität erfreuen und irgendwie besonders sind, war dann 2010 mit I Saw the Devil und The Man from Nowhere und The Yellow Sea.
Oder auch schon, mit dem ich jetzt The Ice of the Devil so ein bisschen verwechselt hatte, war jetzt auch zum Beispiel 2008 The Chaser.
Ja. Ist ein ähnlicher Film. Ein bisschen temporeicher.
Ja, absolut, absolut.
The Chaser mag ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne. I Saw the Devil ist eher ein Slow Burn im Vergleich zum Chaser.
Kann man ja, er ist fulminant auf anderen Ebenen. Ich meine, klar, der Chaser ist ja, wie der Name schon sagt, eine Chase. Und eben bei I Saw the Devil geht es gemächlicher zu. Es gibt jetzt ja keine so große Action-Szene.
Ja.
Außer eine, darüber sprechen wir dann wahrscheinlich nachher. Ja.
Es gibt ein paar bemerkenswerte Set-Pieces, aber man braucht Geduld, auch weil der Film, möchte ich mal sagen, I Saw the Devil, im Vergleich zu vielen anderen koreanischen Filmen, also unter anderem auch die wir gerade genannt haben, finde ich immer relativ konventionell beginnt. Also ich kann mich doch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal sah, 2010, 11 in der Kante und mir dachte, das kenne ich doch alles. Überrasch mich mal. Und es dauert, möchte ich sagen, so eine geschlagene Dreiviertelstunde, bis der Film so ein Whoops macht und mir sagt, hey, das geht jetzt in eine komplett andere Richtung, als du, lieber Zuschauer, da vermutlich erwartet hast.
Ja, genau. Ja, ich war ja 2010, bin ich ja mit dem gar nicht warm geworden. Also den habe ich ja, darum habe ich auch da letztens zu dir gesagt, ach nee, Patrick.
Auf dem Fantasy Filmfest gesehen?
Nein, daheim, als dann hier die Blu-ray rauskam. Natürlich die ungeschnittene Blu-ray, weil man muss auch sagen, der Film ist in Deutschland doch erheblich geschnitten für eine 18er-Freigabe. Er spart
das Mediabook ist mit dem Spio-Zertifikat irgendwie mittlerweile auch strafrechtlich unbedenklich, glaube ich, ausgezeichnet.
Ja. Genau, richtig. Ich bin damals gar nicht klargekommen, aber das war natürlich auch schon die Zeit. 2010 bin ich zum ersten Mal Vater geworden und du reagierst ja anders dann auf Sachen.
Oh ja.
Und da war diese, Brutalität. Ich fand, also jetzt,
wenn ich gesehen habe, brutal, das kann man schon so sagen, ja.
Brutal, aber auch, ich war da einfach angewidert von den Charakteren. Also gerade unser Serienkiller, natürlich fantastisch, gespielt von Oldboy Joe Min-sik, ist also wirklich ein Sleazeball, ein absolutes Arschloch vor dem Herrn. Und das hat mir alles so sauer aufgestoßen. Also auch diese Gewalt da gegen Frauen. Gut, das ist mir jetzt auch immer noch bewusst geworden. Aber jetzt war der Film, wo ich ihn jetzt letzte Woche gesehen habe, so eher, ja, doch, ist okay.
Ich hatte gehofft, wir führen jetzt ein richtiges Streitgespräch. Du kommst richtig wuterfüllt und brennt vor Zorn hier in dieser Aufnahme und sagst, Patrick, du hast mir gerade irgendwie die gestrige Abend ruiniert.
Nee. Es war auch so, ich habe erstmal gedacht, ich habe es ja lange vor mich hergeschoben. Ich habe dieses Mediabook ja schon vor Jahren gekauft, eben als das rausgekommen ist. Und habe dir ja geschrieben, du, jetzt mache ich mal die Folie davon weg, weil ich seitdem nie angefasst habe, weil ich den Film eigentlich immer wieder eine Chance geben wollte. Ja. Weil natürlich, viele sprechen davon und sagen ganz, ganz großartig, er hat einen riesen IMDb-Bewertung von 7,8 auf Letterboxd. Lobt ihn auch eigentlich jeder über den Klee. Also gerade aus meiner Bubble, glaube ich, ist auch nur einer, der einen Stern nur vergeben hat, drin.
Und das kann man ja nicht ernst nehmen, in aller Regel.
Ja, ich verstehe, ich kann es verstehen, weil ich hätte dem Film 2010 auch nur einen Stern gegeben wahrscheinlich, weil ich einfach wütend war. Einfach aus Wut. Vielleicht war es, aber wäre es natürlich, wenn du auch nur die technischen Aspekte nimmst, es sieht verdammt gut aus. Also gerade diese erste Stunde ist.
Ich wollte gerade sagen, toll. Ich tue mich schwer damit, Menschen sowieso, aber Filmen, die so gut aussehen, rein technisch, inszenatorisch, schauspielerisch so gelungen sind, dann einen Stern zu geben, auch wenn sie mich vielleicht politisch, ideologisch sonst wie anzecken. Ich habe das hier und da mal gemacht und bekomme dann auch immer gleich zur Strafe, wenn ich es so mache, bei Letterboxd 10, 12 bis 12 sich wutentbrannte Kommentare drunter, von wegen, wie kannst du nur? Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, ich glaube, das war zu Beginn der Bush, Bush war ja harmlos, der ersten Trump- Administration der ersten Trump-Legislaturperiode um die Kategorie American Sniper gesehen und den komplett abgewatscht bei Letterboxd. Und ich glaube, jetzt beim Wiedersehen, den Clint Eastwood-Film.
Ja, genau.
Und ich glaube, mittlerweile wäre ich sehr viel gnädiger, auch weil ich eben im Grunde sehr wohlwollend gegenüber Clint Eastwoods Gesamtwerk als Regisseur, als Schauspieler eingestellt bin. Mhm. Aber damals war ich echt, ist mir das echt sauer aufgestoßen und dachte, Scheiße, jetzt sitzt da diese orangene Nervbacke, dieser Psycho im Oval Office und jetzt muss ich mir auch noch so einen Film angucken, der quasi so ideologisch genau in die Kerbe schlägt, die dieser Mann auch vertritt und ja, ich glaube, wäre ich gnädiger.
Aber eben, das kann man schon verstehen. Es gibt ja da, wenn die Amis sagen, don't drive angry, dann kann man auch sagen, don't vote angry. Eigentlich müssen wir immer doch bedachter hergehen, weil ich meine, klar, irgendwelche Amateur Gesichter des Todes oder Violent Shit, da ist vielleicht ein Stern ja eben dann gewährleistet, einfach auch, weil der Film scheiße aussieht oder so. Aber jetzt, zurück zu I Saw the Devil. Also er sieht halt echt gut auf. So, wo haben wir jetzt eigentlich gerade angefangen?
Wir haben angefangen im Jahre 2003, über das Jahr 2010, auch wiederum so ein Bannerjahr fürs koreanische Kino. Einfach viele, viele Titel, die rauskamen, von denen man sagte, wow, wow, wow. Und da möchte ich sagen, verging eine lange Zeit, in der möchte ich sagen, also in meiner Wahrnehmung, so das koreanische Kino einfach so ein bisschen an Buzz verloren hat, zumindest in meiner Bubble und mehr so hingegangen ist in die Richtung, ja, die machen übrigens auch tolle Popmusik und da gibt es ja diese ganzen K-Dramas und einfach auch genretechnisch sich ein bisschen immer mehr distanziert hat von diesen Crime-Filmen, die sehr, sehr populär waren, einfach in den Nuller- und frühen Zehnerjahren. Und mittlerweile nehme ich sowas wie I Saw the Devil oder Man from Nowhere oder Yellow Sea, so diese gritty Psychothriller kaum noch war aus Südkorea. Die mag es noch geben, aber ich glaube, so die erste Assoziation ist dieser Tage wahrscheinlich eher Squid Game, irgendeine der 30 K-Pop-Gruppen und ja, irgendwelche Netflix-Serien.
Ja, ja, aber genau.
Hey, stimmt. Laienhaft gesprochen und völlig ignorant.
Ich glaube auch, das hat auch einfach auch damit zu tun, dass, dass dann in den Anfang der 2000er natürlich auch die DVD ihren Siegeszug geführt hat. Du konntest ja viel leichter Sachen importieren. Und auf einmal war eben dieses koreanische Kino ja in aller Munde. Und da hast du ja alles so, eigentlich ja auch alles aufgekauft. Da, ja. Oder auch die deutschen Verleiher haben alles aufgekauft, was koreanisch ist, indem sie in ihre Finger bekommen konnten. Ich glaube, so das erste Ding war ja auch Shiri heißt er, glaube ich.
Ja.
So ein Actionfilm, wo du heute eigentlich nicht mit der Wimper zucken würdest, aber damals jeder, boah, tolle Action, endlich mal wieder abseits von Hollywood. Ja.
Ich glaube, so Mitte der Nullerjahre war dieses irgendwie der neue XY-Kracher aus Südkorea, so ein bisschen das, was 10 Jahre zuvor war, Quentin Tarantino präsentiert.
Ja, ja, genau. Ja, es gab ja das eigene Filmlabels, da Cine Asia oder was davon Dings war, eben, die haben also wirklich alles in die Finger, alles, was nicht bei 3 auf dem Bäumen war, wurde lizenziert. Ich glaube, und dann ist es halt einfach jetzt auch so in den Mainstream alles reingeschwappt. Auch, ich meine, wenn wir jetzt hier eben Parasite gewinnt einen Oscar, also die Leute sind einfach auch gewohnt oder gewohnter jetzt auch eben mit Untertitel zum Lesen, Filme zum Gucken. Die Regisseure sind populär und allpräsent.
Ja.
Also wie war die Großen, jetzt unser Regisseur, muss ich jetzt sagen, Kim Jae-woon, jetzt ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
Ja, viel kam da nicht mehr.
Genau. Oder halt einfach auch wieder zurück nach Korea. Und eben daher kommt, wahrscheinlich gibt es da 1000 tolle Filme, die man gucken kann, aber es ist, der Markt nicht da, der Bedarf nicht da, Leute interessiert es nicht.
Wie so häufig, ja. Ja, ja. Ich erinnere mich ja noch an diese CineAsia und wie diese ganzen kleinen Specialty-Labels, Boutique-Labels hieß da, diese Veröffentlichung. Ich hatte die mir auch dann zum Teil zugelegt und es lohnte sich, da nach den Rosinen zu suchen im Kuchen. Also das meiste schmeckte echt nicht gut. Aber ab und zu, weil ich gerade Bedeviled erwähne, das war eben auch ein Film, der war auf so einer Compilation drauf, irgendwie Asia Extreme oder so. Da waren, ich glaube, das waren irgendwie 4 Filme auf einer Doppel-Blu-Ray und eben nur einer von denen mit einem furchtbar sudeligen Cover-Artwork und der ist zum Beispiel sehr gut. Aber den habe ich mir eben auch nur quasi erarbeitet, indem ich davor 3, 5, 7 Filme geguckt habe aus eben diesen Veröffentlichungen, die eben wirklich ziemlich abstanken.
Ja, ich weiß, ich erinnere mich da immer noch an, wie hieß denn das, The Little Match Girl, so ein pinkes Cover.
Ja.
Ganz furchtbarer Film, ganz, ganz furchtbar. Aber dann hast du zwischendrin eben auch wieder so Kracher, die dann einfach deine westlichen Sehgewohnheiten umkrempeln, sowas wie Save the Green Planet.
Ja.
Kennst du den noch?
Ja. Auch den hat er mal im Podcast untergebracht, aber nicht mit dir.
Wo ja eben auch ganz seltsam ist.
Bei mir kommt das in Wellen, um auch mal langsam zu Eyes of the Devil zurückzukehren, insofern, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein bisschen überdosiert an südkoreanischem Kino Anfang der Nullerjahre, so 2002, 3, 4 und dann kam ich auch an einen Punkt, an dem ich sagte, ja, irgendwie so wirklich dann auch so in die zweite oder dritte Garde ging und Garnitur qualitativ und dann eben feststellte, ist jetzt doch nicht alles so geil. Ich meine, so ein bisschen vergleichbar mit der Situation im deutschsprachigen oder im deutschen Kino zu der Zeit, als dann Gegen die Wand rauskam und plötzlich hieß, oh wow, das deutsche Kino kann wieder was und guck mal, Fatih Akin und diese ganzen coolen Filmemacher, die machen wirklich gute Stoffe und dann in einem Jahr eben ziemlich viele richtig gute Sachen rauskamen, aber dann man spätestens bei Film Nummer 5 oder 10 merkte, naja, aber das heißt nicht, dass alle deutsche Filme gut sind zurzeit, sondern immer noch sehr viel seichter Dreck produziert wird. Und genau das Gleiche gilt eben für fast jeden Filmmarkt. Also die Qualität eines Films an der Nationalität oder Herkunft festzumachen, ist relativ müßig und deswegen auch dieses Label, so der neue XY-Kracher aus Südkorea, hat sich relativ schnell totgelaufen und dann, ja, wie gesagt, ein paar Jahre nicht viel drüber nachgedacht, nebenbei viel weggeguckt und dann 2010, bam, 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 bam. Und eines von diesen Bams war eben I Saw the Devil von Kim Ji-woon.
So. Genau.
Du hast bereits Choi Min-sik erwähnt, der den Killer spielt, vollkommen zu Recht gesagt, ein Widerling vor dem Herrn, großer Unsympath, absolut schrecklich. Dankenswerterweise haben wir auch noch seinen Gegenspieler, natürlich ein wunderbarer Mensch, ein unglaublich eine empathisch gezeichnete Figur, voller liebenswürdiger Charakterzüge, gespielt von Lee Byung-hun, der auch schon die Hauptrolle spielte in Kim Ji-woons A Bittersweet Life und den ich glaube die meisten Menschen dieser Tage vor allem kennen aus aus der ersten Staffel von Squid Game, aber noch mehr aus der zweiten und wahrscheinlich genau. Sehr viel mehr noch aus der upcoming dritten Staffel, wo er dann eben auch eine Hauptrolle spielt.
Ja, der hat ja auch schon auch davor auch schon,
auch schon großer Star des koreanischen
Kinos. Genau, ja. JSA war er dabei, The Good, The Bad, The Weird, im ABC des Films Podcast kann man das nachhören.
Ja, und jemand, den es auch kurzzeitig mal in die USA verschlagen hat, und ich möchte sagen, nicht ohne Erfolg. Also die Filme, die er da gemacht hat, viele waren es nicht, waren zweifelhafter Qualität. Ich glaube, den G.I. Joe-Film hat er gemacht und dann Red 2
mit Bruce Willis. Bei Terminator Genesis war er.
Genau, aber er ist immer das Beste an diesen nicht so guten Filmen, möchte ich sagen.
Die glorreichen 7.
Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Taugt der was?
Keine Ahnung, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja.
Kim Ji-Woon, zumindest 2010 noch eine ziemlich große Nummer, gut im Geschäft nach A Tale of Two Sisters, den ich bis heute sehr liebe, auch quasi so eine Einstiegsdroge für mich ins koreanische Kino, Anfang der Nullerjahre, Bittersweet Life, The Good, The Bad, The Weird und dann I Saw The Devil aus dem Jahre 2010. Der Vollständigkeit halber erwähne ich, es gibt mehrere Schnittfassungen von dem Film, du hast ja bereits erwähnt, es gibt eine gekürzte FSK 18 Fassung, es gibt eine ungekürzte mit der Altersfreigabe, also mit keiner Jugendfreigabe von der Spio freigegeben, keine schwere Jugendgefährdung mittlerweile, das war auch eben mal anders, stand kurz vor einer Beschlagnahmung tatsächlich der Film.
Genau, und auf Liste B war er eingetragen.
Ja, und um es noch mal komplizierter zu machen, basiert eben diese deutsche Fassung, geschnitten wie ungeschnitten, auf der internationalen Exportfassung, die ein paar Gewalttätigkeiten mehr zu bieten hat und einfach ein paar Dialogszenen weniger. Dialogszenen, sei die ungekürzte Fassung, ist dann wiederum die koreanische Fassung und die geht 2 Minuten länger. Das heißt, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, 2 Minuten Gewalt raus, 5 Minuten Handlungsszenen mehr rein.
Ja, so. Wobei eben gar nicht, ja, es ist, wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen, hey, Patrick, welche Fassung gucken wir an?
Ja.
Es ist vernachlässigbar, aber ich glaube auch die koreanische Fassung, wenn ich jetzt bei der IMDb jetzt richtig gelesen habe, ist ja eigentlich die gekürzte und auch gekürzte Fassung, weil Korea den Film mit einer, also glaube ich als einzigen Film in Korea mit einer ab 18 Freigabe erteilt hat, was also gleichbedeutend ist, er könnte nur in Pornokinos gezeigt werden, die es in Korea aber auch sehr selten gibt und deswegen eben lustigerweise eben ein paar alternative Takes zu den Gewaltspitzen sind drin und komischerweise eine Sexszene mehr ist im Korea-Cut, die aber keiner braucht.
Ich habe beide ungekürzten Fassungen mal im Laufe der Jahre gesehen und kann mich jetzt auch an keine maßgeblichen Unterschiede erinnern. Wenn man sich denn unsicher ist, welche Fassung man gerade guckt, weil man eine Blu-ray zweifelhafte Herkunft im Regal hatte, dann merkt man es, glaube ich, so nach 15, 20 Minuten, wenn dann eben hier Troy Mitzig sein erstes Opfer auseinandernimmt und einen abgetrennten Arm in so einen Topf schmeißt, in so einen Eimer schmeißt. Und das ist ein kurzer Moment, der fehlt zum Beispiel in der Korea-Fassung.
Genau, genau. Oder eben einfach bei schnittberichte.com kann man sich das auch angucken, was da noch zusätzlich ist. Es sind ein paar Dialog- Szenen mit den Polizisten. Ich glaube, da kommen wir später noch. Also ich kann auch gleich dazu kommen. Das ist einer so der Sachen, eben wo ich jetzt beim zweiten Mal geguckt habe, wo ich sage, okay, der Film ist absolut in Ordnung. Er ist jetzt nicht dieses Meisterwerk, was oder diese 7,8 Punkte und 8 Punkte mehr, die viele sagen. Dafür hat er für mich einfach zu viele Logiklöcher. Zur Technologie kommen wir ja vielleicht später dann noch. Und eben auch gerade diese Storyline der Polizisten, die so sowohl in diesem Korea-Cut, wenn ich mir die Szenen da angucke, als jetzt auch in der internationalen Fassung einfach total unterentwickelt ist.
Ja.
Also sie spielen eigentlich eine große Rolle, eine große moralische Rolle, weil sie stehen ja eigentlich hier für Recht und Ordnung. Eigentlich die rote Linie, die man nicht überschreiten sollte.
Ja.
Die aber eben unser Protagonist, eben gespielt von Lee Byung-hun, eben im Lauf des Films einfach mehrfach überschreitet.
Ja.
Und da hätte ich mir mehr gewünscht, weil ich meine, der Film ist nicht kurz, er ist mit 2:24 hat er schon eine beträchtliche Länge, auch wenn der Abspann gute 10 Minuten sind. das war der Punkt, wo ich vorhin zurück wollte, stimmt, wo ich gesagt habe, Patrick, du hast mich dazu gezwungen, I Saw the Devil. Ich habe erst mal gedacht, ja, guckst du eine Stunde, guckst du bis zu der Taxiszene.
Ja.
Und dann habe ich ihn aber wirklich in einem Witsch durchgeguckt. Also das spricht auch wieder für den Film. Das, darauf wollte ich vorhin hinaus, wo ich gesagt habe, wo habe ich jetzt den Faden verloren? Das war das.
Ich bin da auch ambivalent, weil ich finde auch einerseits ist das sehr, sehr gut wegguckbar, trotz der fast 2,5 Stunden länger oder 2 Stunden 20. Andererseits muss ich sagen, fühlt er sich doch im Rückblick so ein bisschen leer an und ich kann meinen Finger nicht drauflegen, was genau dieses Gefühl bei mir erzeugt. Will heißen, ich fühle mich gut unterhalten und wenn er dann vorbei ist, denke ich mir, ach, eigentlich war das doch jetzt gar nicht so viel für die lange Spielzeit und das liegt ein bisschen daran, dass er Szenen oder Szenarien wiederholt und variiert. Und das kann auch ganz interessant sein. Und ich finde, der Film macht sie immer auch interessant, weil das ist alles sehr, also technisch super umgesetzt und toll gespielt. Und das muss jetzt nicht noch dreifach sich mal sagen, wie fantastisch einfach, wie gut die Production Values einfach von diesem Film sind. Aber man kann nachvollziehbar argumentieren und diesen Kritikpunkt würde ich auch absolut zulassen, dass man da ein Mordopfer mal einfach so hätte rausnehmen können. Oder ein paar Nebenfiguren, die tatsächlich wenig bis nichts zur Handlung oder zumindest zu meiner guten Gefühlslage.
Ich glaube, ich kann den Finger ziemlich gut drauflegen, weil ich glaube, der Film verliert an Qualität Richtung Ende. Da sieht er, finde ich, auch gar nicht mehr so gut aus. Das ist mir nämlich echt aufgefallen und zwar nach den Kannibalen, die in dieser Luxusvilla hausen.
Und dann Spoilerwarnung obligatorisch. So, bitte weiter im Text.
Und danach ist ja diese Szene mit der Apotheke. Und so. Und ab da, fand ich, sieht der Film auch schlechter aus. Und diesen ganzen Handlungsstrang mit dieser Apotheke und dem, nee, nicht der Apotheke, dem Doktor, Entschuldigung, dem Doktor und der Arzthelferin, die hätte auch ganz gut auf dem Boden oder anders gemacht werden können.
Ich habe dazu auch noch was zu sagen, aber es betrifft eine andere Szene mit einem anderen Doktor. Aber ich hatte ein ähnliches Gefühl, das ist in der Szene, die später kommt. Aber dazu gleich. Erstmal die Production Credits haben wir bereits genannt. Kim Ji-Woon auf dem Regiestuhl. Ansonsten Drehbuch von Park Hon-Yong. Musik von Moog oder wie auch immer. Komponist, den ich nicht kenne. Und die wichtigsten Menschen der Besetzung haben wir bereits genamedropped. Lee Byung-hon und Choi Min-sik, beide Megastars koreanischen Kinos. Und darüber hinaus könnte ich natürlich jetzt so ganz viele Namen erwähnen. Muss aber ehrlicherweise sagen, die tragen nicht viel bei. Und ich habe ein ähnliches Sehgefühl jetzt gehabt wie mit der kürzlich zu Ende gegangenen zweiten Staffel von The Last of Us, dieser HBO-Serie nach dem Videospiel. Und ohne da irgendwas zu spoilern, fast deckungsgleich, da ereilte mich die Gefühlslage, okay, da sind jetzt ganz, ganz viele Nebenfiguren und die Serie will auf Teufel komm raus, dass ich irgendwas fühle, wenn es denen eben an den Kragen geht und wenn die bittere Tränen vergießen, aber die sind so schwach etabliert und nur so grob umrissen charakterseitig, dass ich einfach wenig bis nichts fühle, wenn denen was zustößt.
Ja, also das ist ja hier bei Eishorde Devil.
Ja, du hast du hast einen Protagonisten, einen Antagonisten, der Rest ist eigentlich nur Beiwerk, muss man fairerweise sagen.
Genau, und eben gerade bei den Polizisten, die ja eigentlich wichtig sind, ich sag, die Kannibalen, die sind halt da.
Ja,
okay.
Das war ja, ist ja auch ein Twist, der kommt relativ spät. Ich lese kurz die Inhaltsangabe vor und dann kannst du losranten. Will Lee hat die Inhaltsangabe geschrieben und er oder sie schreibt bei der UFDB, der Film beginnt mit der bestialischen Ermordung von Yu-Yan, gespielt von Sarano, durch den Serienkiller Kyung-Chul, das Min-Sik Choi oder Choi Min-Sik. Damit entfesselt dieser ihr aber unwissentlich eine Spirale der Gewalt, denn er weiß nicht, dass sein Opfer die Tochter des Polizeichefs Jang oder Guk-Wang-Yon, ist der Schauspieler, und die Ehefrau des Geheimagenten Seo-Yeon Kim, Byung-Hun-Lee ist. So. Wobei ich jetzt fast über keinen Namen gestolpert bin und einigermaßen stolz auf mich bin an dieser Stelle.
Sehr gut.
Dieser lässt sich von, ich glaube, für den Rest des Filmdiskurses reicht es, wenn wir einfach vom Special Agent und Killer sprechen,
weil gerne.
Sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich glaube auch, weil tatsächlich das Menschen, die den Film jetzt länger Zeit nicht gesehen haben, nicht viel bringt, wenn wir tatsächlich irgendwelche Figurennamen die ganze Zeit erwähnen. Ja. Dieser lässt sich von seinem Schwiegervater die Akten derjenigen Männer geben, die das Verbrechen verübt haben und nimmt sich 2 Wochen Urlaub. Allerdings nicht, um die Geschehnisse zu verarbeiten, sondern um den Killer ausfindig zu machen und sich zu rächen. Schnell schlüsst er auf die Fährte von Kyung-Chul und beginnt mit diesem ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Ziel, diesen das Leid seines Opfers spüren zu lassen. Doch er unterschätzt seinen Gegner. Punkt, Punkt, Punkt. Hat mich sehr an einen Thriller, noch nicht verfilmt, von Dennis Lehane erinnert, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne, weil es eine relativ späte Handlungsentwicklung ist, in der quasi Menschen gegen einen Serienmörder ermitteln, dessen Modus operandi ist, Menschen in den Selbstmord zu treiben, also quasi seine brutalen Taten gar nicht selber auszuüben. Und während man dann denkt, naja, das wird jetzt so konventionell so weitergehen und sie kommen dem Killer irgendwann auf die Spur und nehmen ihn fest oder überwältigen ihn, sagen sie sich so ungefähr zur Halbzeit des Buchs, warum machen wir nicht genau das Gleiche mit ihm und zerstören sein Leben systematisch, sodass er sich das Leben nimmt, der Killer eben, der Serienmörder. Und hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also da gibt es eine Parallele. Ansonsten bin ich nicht sicher, ob ich diesen Twist, nämlich Good Cop oder Agent auf der Fährte eines Killers, der sich aber dann selber zum eiskalten Psycho-Killer Foltermeister mausert, schon mal irgendwo gesehen habe.
Richtig, nee. Also das ist ja das Beste an I Saw the Devil ist eben diese Ambivalenz der beiden. Da. Also ich habe auch vorher, weil wir ja beim ABC immer den Filmdienst zitiert haben, da habe ich jetzt auch nachgeguckt, was die sagen. Die sind ja ich verreißen den hier komplett.
Magst du zitieren?
Ja, gerne. Also ich lasse jetzt mal den Anfang weg, der halt mal die Story zusammenfasst. Also als Fazit sagen sie eben, ein äußerst harter Psychos-Thriller, der seine exzessive Gewalt allerdings nicht selbstzweckhaft zelebriert, sondern das Verhältnis zwischen Täter und Opfer auszuloten versucht, um zu zeigen, wie leicht ethische Kategorien ins Wanken geraten können. Dabei entsteht für keinen der Protagonisten Empathie, vielmehr wird man ratlos ihrer Brutalität ausgesetzt.
Okay. Das ist ein großer Pluspunkt immer, Lob seines des Filmdienstes oder des Lexikons internationalen Films, wenn sie sagen, nicht selbstzweckhaft.
Ja. Das stimmt. Wobei eben die FSK sah das ja anders. Ja, er ist ja auch, er hat schon Schauwerte. Kein Gore, also er ist wirklich, er ist auch diese... Er ist kein
Gore-Kracher, ja. Du erwähntest vorhin Violent Shit, also wenn Leute wirklich abgetrennte Gliedmaßen sehen wollen, dann ne? Guck lieber Olaf Ittenbach oder Terrifier 123.
Ja, oder eben die Guinea Pig. Wenn wir wieder in Asien bleiben wollen, guckt euch Guinea Pig an oder Mist, wie hieß es der von der?
Ach, das keine hast Ahnung. Du gesagt. Über meine Kino, Lippen käme niemals der Satz, guckt euch Guinea Pig an.
Oder Man Behind the Sun.
Oh je, bitte. Ja, die guten
da alten Hongkong. Da auch noch was.
Ja.
Achso, ja stimmt, Moment, ja genau, das hat mich auch gebracht auf die Hongkong-Sachen, eben auch so die Sachen mit Anthony Wong, sei es hier, sag schon, Ebola-Syndrom, wie heißt das der andere, wo das Restaurant, wo die Leute doch auch irgendwie verarbeitet, Ebola-Syndrom, Untold Story. Ja,
die Untold Story.
Untold Story, genau. hat mich da auch schon ein bisschen auch daran erinnert.
Ja.
Wobei also von der Seite vom Killer aus.
Ja, klar. Und der ist auch grausam, allerdings einfach aufgrund der Zeit seiner Entstehung. Ich glaube, das war ja Anfang 93, der 90er Jahre. Technisch ein bisschen weniger ausgefuchst. Die Gore-Effekte sind hier schon so. Also was so den reinen Exzess betrifft, natürlich jetzt nicht auf dem Damien Leone Niveau, also ist nicht Terrifier 2 oder 3, aber wenn man sie dann sieht, dann ist das alles schon, dann hat das Hand und Fuß oder eben keinen mehr, wenn der Killer die abtrennt. Also das hat alles schon so eine sehr viszerale Qualität, wie wenn eben jemand in irreversibel mit einem
Feuerlöscher
da erschlagen wird in der Disco. Das ist so eine, das sind alles so diese Art von Momenten. Das heißt, es gibt immer so Spitzen, die sind relativ großzügig verteilt über die 2,5-stündige Laufzeit. Häufen sich gegen Ende eher, aber sie sind nicht im Übermaße vorhanden, aber wenn sie dann eben kommen, dann tut das schon weh, muss ich sagen.
Also allen voran, die eine Szene in der Arztpraxis, allen voran, die sind da tut jeder sich auf dem Stuhl winden, aber was eher da fulminant, diese fulminante Gewalt ist, also eher diese Taxiszene, die ist einfach auch brillant gefilmt.
Ja.
In der er, der Devil, auf zwei Ganoven trifft, die ihm da im Taxi eigentlich abzocken oder ermorden wollen, eher gesagt.
Ja, die wirken doch ganz integer.
Genau. Und hier, wenn die Kamera 360 Grad um das Taxi fließt, während er wie wild auf alle einsticht und das Blut nur so spritzt. Ich glaube auch gar kein CGI-Blut. Also ist mir mal auf jeden Fall nicht aufgefallen.
Ist mir auch aufgefallen und das für dich macht sie doch mal so besonders, selbst wenn es ähnlich gelagerte oder inszenierte Szenen bereits gab. Ich meine, 2005 haben wir einen vergleichbaren Moment in Krieg der Welten, der Spielberg-Verfilmung, aber eben mit reichlich Computertrickserei, also einer virtuellen Kamera in einem Greenscreen-Raum offenbar Studio gefilmt, mit CGI-Effekten und hier eben nicht. Hier wirkt das alles sehr, sehr handgemacht, als hätten die da wirklich einfach das Innenleben eines Autos nachgebaut und da eine Kamera drumherum kreisen lassen. Sieht schon ganz, ganz fantastisch aus. Deswegen hat die Szene auch so eine Haptik, die ich ganz großartig finde. Also man wirkt immer sehr, sehr nah dran. Einerseits, weil es eben technisch sehr gut ist, man ist sehr, sehr fokussiert auf diese zwei Figuren. Wie gesagt, es gibt noch rund ein Dutzend Nebenfiguren, aber die spielen für das große Ganze eine eher kleinere Rolle. Ja. Man ist immer sehr nah an den beiden Gegenspielern dran. Und dennoch muss ich sagen, so richtig, also damit dieser Film für mich so den Status eines Meisterwerks oder eines sehr, sehr guten Films erringen kann, fehlt mir dann doch ein bisschen einfach die Möglichkeit der emotionalen Bezugnahme. Und
es gibt keine Empathie, du fühlst.
Ja, schon, aber ich fühle mich auch nicht richtig gehend abgestoßen, weil dafür wirkt der Film dann einfach doch, was so seine Erzählung betrifft, finde ich, zu kalkuliert und zu gimmickhaft an vielen Stellen. Und ich muss sagen, um jetzt gleich mal einen meiner größten Kritikpunkte zu Beginn zu äußern, das fällt mir eben spätestens in dem Moment auf, in dem eben hier der Killer über nicht narkotisiert, aber er ist irgendwie ausgenockt. Der Agent hat ihn betäubt und er liegt ab nebenan auf so einer Bar in einem Krankenhaus hinter so einem Trennvorhang. Und der Agent spricht eben mit einem befreundeten Arzt, der eben auch dieses Sedierungsmittel da wohl hat zukommen lassen und sagt, ach ja, mach dir keine Sorge, der wacht nicht auf vor übermorgen und so weiter. Und natürlich wacht der Killer auf, nur das ganze Gespräch und hört eben auch, dass er einen Peilsender, einen GPS-Empfänger irgendwie in seinem Magen trägt und dass er den nur ausscheiden kann, wenn er eben so ein Abführmittel zu sich nimmt. Und ich denke mir, und das ist eine, sagen wir mal so, das ist so dramaturgisch eine so holprig inszenierte Szene, so von wegen, haha, er schläft doch und ich hat alles mitgehört und jetzt wird er sich natürlich rächen, dass ich in dem Moment spätestens, und das so eine Dreiviertelstunde vor Schluss immer denke so, Film, genau. Du bist leider nicht halb so schlau, wie du tust.
Danke, Basil Exposition.
Ja.
Dafür mit der Ding. Ja, diese ganze Magensonde, das ist auch das, wo ich auch gesagt habe, diese Logiklöcher, also.
Wieso scheidet der die nur mit Durchfall aus und nicht mit einem, sagen wir mal, festen Stuhlgang, dieses Thema mal aufzugreifen? Und
wieso kann unser Geheimagent seine Dialoge hören, wenn die Kapsel doch im Magen ist? Nicht nur seine Dialoge, sondern alle Dialoge außenrum auch noch.
Stimmt, der Empfang ist glasklar. Das ist sehr schön.
Ja, das Drehbuch hat gesagt, dass eben
das stört hat, mich. Das, ja, komischerweise, da hat es ja für mich dann offenbar funktioniert mit der Suspension of Disbelief, weil das jetzt hier, dass er glasklar mithören kann, was der Killer sagt und eben auch die Menschen, mit denen er spricht, das habe ich nie in Frage gestellt, aber das stimmt schon. Wenn die so in der Magensäure da rumtreibt, dann sollte vielleicht der Empfang ein bisschen schlechter sein.
Genau. Eigentlich. Und wenn er schon Durchfall hat, kein Mensch hat so schnell. Er kann so schnell vom Thron runter, wenn er eine Packung Abführmittel frisst, so wie der hier. Aus der Apotheke raus, frisst die Tabletten, geht zum Klo, Schnitt. Er hat die Magensonde in der Hand und unser Geheimagent, der ihm ja eh schon immer auf den Fersen ist, nur ein paar hundert Meter weiter, kommt dann zu spät. Ja, das sind jetzt so kleine.
Ich wollte gerade sagen. Herr Michael, das ist ja hier kein Nitpicker-Format. Wir stehen auch beide nicht so drauf, aber es stimmt schon. Ich glaube, wenn man Kritikpunkte finden will, findet man sie. Demgegenüber steht aber, und ich gebe dir ja recht, er wird einfach erzählerisch wie auch ästhetisch uninteressanter gegen Ende. Aber demgegenüber steht natürlich ein relativ cooler Twist, der eben so, oder eine Handlungswendung, die so nicht eben erwartbar ist, nämlich quasi der Good Cop oder Good Agent wird selber zum brutalen Killer oder Foltermeister, wie sein Gegenspieler, mit der man nicht gerechnet hat. Und natürlich auch einige inszenatorisch wirklich brillante Momente. Die Taxiszene, diese God's Eye-Kamera, also von oben drauf, wie er da sein erstes Opfer, die Verlobte des Agenten da durch den Schnee zieht und die Blutspur hinter sich. Also, das sind schon so. Das
Gewächshaus ist ganz toll.
Ja.
Das ist ganz toll gemacht.
Da gibt es einfach Momente, die sind so gut inszeniert, die täuschen für mich oder trösten für mich über die ein oder andere erzählerische Schwäche.
Also ich habe das vorhin auch mit dem CGI erwähnt, wo mal kurz jetzt in die Neuzeit zum Wechseln, also ich habe mir jetzt ja auch mal diesen mit Tom Hardy Haywalk angeguckt vom Regisseur von The Raid und da war es ja wirklich so, ich meine, das ist ja auch eine Schlachtplatte, aber da, wenn du halt einmal CGI-Blut spritzen siehst, du siehst es immer und es ist immer scheiße, sieht immer fake aus. Ja. Das fand ich da. Und darum war mir das im Taxi, wo ich das dann eben, ich habe dann Eyes of the Devil danach geguckt, nach Havoc. Und da fällt dir das dann schon auf mit, oh ja, cool, das ist handgemacht.
Lohnt wahrscheinlich sich handgemacht. Der Film?
Havoc? Nee.
Okay. Ich hätte nur von produktionsseitigen Schwierigkeiten, um es mal diplomatisch auszudrücken, gehört, so von wegen eigentlich 2022 schon abgedreht und dann eben Reshoots und Post-Production ewig gedauert und da gab es irgendwie noch Streitigkeiten über die Veröffentlichung und da kommen dann meistens hinten raus keine guten Filme bei rum.
Also für den Action-Fan kann man sagen, ist eine Empfehlung vielleicht. Ja. Es ist halt schade. Also ich kenne ja zum Beispiel Gangs of London, die erste Staffel, die ja auch von Gareth Edwards ist. Es gibt halt immer zwei Gareths, wie die Filme durcheinander bringen.
Ja, der andere hat Rogue One gemacht und Monsters. Hat,
genau. Und eben der Showdown von Havoc spielt halt in einer Hütte. Und der ist sehr, wenn man eben Gangs of London nicht kennt, ist der sehr beeindruckend, weil er schon eine tolle Achterbahnfahrt ist und wirklich aufs Gaspedal tritt. Ist aber 1:1 geklaut aus der, glaube ich, der dritten Folge von Gangs of London.
Gangs of London habe ich mit meiner Frau geguckt. Und ich glaube, es ist eine der wenigen extremen Medieninhalte, um mal irgendwie so Fernsehserien und Filme zusammenzufassen, die sie mit mir guckt. Also weil die ist da eigentlich immer sehr, sehr schnell am Zusammenzucken und oh nee, muss ich jetzt nicht, brauche ich jetzt nicht. Und für sie ist selbst sowas wie Game of Thrones und The Last of Us schon grenzwertig. Aber bei Gangs of London war das eben alles so, ich weiß nicht, es ist leichter erträglich, finde ich, weil es eben hat, es ist nicht so sadistisch in den meisten Fällen, es ist nicht so stark sexualisiert wie hier, das ist immer schon, hat eben immer so ein Geschmäckle tatsächlich, wenn es eben noch in Verbindung ist mit übergriffigen Szenen oder einer Vergewaltigungsszene, wie sie auch hier einmal haben und eben mit der Tatsache, dass die Opfer alle immer nochmal so plus one, also extra leiden müssen, weil wir zum Beispiel auch vom ersten Opfer dann unmittelbar vor ihrem Tod erfahren, sie ist schwanger.
Ja, genau.
Und das macht es hier einfach nochmal so richtig eklig. Und dann verstehe ich eben auch, warum einige Menschen das sehr anfasst. Vor allem einen frisch gebackenen Papa wie dich, Anno.
Ja, das war 2010. Ja. Naja. Aber du weißt ja dann von Havoc, was ich spreche, von welcher Folge Gangs of London. Aber da ist mir halt aufgefallen mit diesem CGI-Blut. So, jetzt wieder zurück zu Eyes of the Devil.
Ich finde gut an Eyes of the Devil, also abseits von so den erzählerischen Überraschungen, nämlich, dass es einfach so zwei, drei Wendepunkte gibt, bei denen man denkt, oh, interessant. Und das doch bei Laune hält, obwohl der Film eben nicht gerade kurz ist, dass er schon sehr durchdacht wirkt, bis er eben irgendwann offenbart, ja, so smart ist das Ganze dann eben doch nicht. Und man muss jetzt noch irgendwie zum Ende kommen. Aber zu Beginn dachte ich, wow, das ist schon sehr gewitzt gemacht, sehr, sehr kalkuliert, inszeniert und geschauspielert und geschrieben. Allein schon dieser Exzess der Mordszene und im Gegensatz hier zur, die fast im Widerspruch steht mit dieser Methodik, dieser kalkulierten Methodik, diesem ritualisierten Töten unseres Killers von Choi Min-sik. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Diese Stille auch, diese Kälte, die er dabei zeigt, dieses fast völlige Abwesenheit von Lustgefühl dabei. Und das macht es dann eben doch nochmal anders als jetzt, ich sag mal, ein Buffalo Bill in Schweigen der Lämmer und ähnliche Serienmörder, die man eben so aus Literatur und Film und Serien kennt, die haben immer alle augenrollende, geifernde Bösewichte sind, denen da gerade einer abgeht, wenn sie wieder ein neues Opfer gefunden haben. Und das war schon besonders und macht den Film auch besonders, ehrlich gesagt. Mhm.
Ja, das ist eben diese erste Stunde ist, finde ich, eben super, wo man eben auch seinen Keller da sieht, wie methodisch er vorgeht, das Blut rausläuft. Das ist ja ein tolles Worldbuilding.
Ja.
Und es ist ja auch.
Du willst immer wieder zum Schluss, weil er dir nicht gefällt.
Ja, weil er halt da auch eben. Weil er da halt auch mit der Klugheit des Zuschauers so lustlos umgeht. Weil du weißt eigentlich schon am Anfang, wie geht's aus oder wer geht da noch drauf. Fand ich schon. Wobei, vielleicht weil ich es auch. Ich hab's jetzt eben, da kommt mein Chaser mit rein. Ich hab da. Spoiler, alle Frauen in diesem Film werden misshandelt oder getötet. Es gibt keine, die nicht. Selbst die Oma am Schluss wird sozusagen ja misshandelt.
Ich überlegte gerade für so einen kurzen Augenblick und dachte auch an die Mutter des Killers so im allerletzten Twist, aber ja.
Genau, das ist so auch der Gripe, den ich mit dem Film habe. Also die Frauen sind, wenn sie überhaupt was zu sagen haben, sind sie nur Mordopfer, die da auch einfach belanglos, sage ich mal, aus der Story weggeschmissen werden. Also gerade diese im Gewächshaus, wo er die Vergewaltigung ja eigentlich unterbindet. Also zweimal unterbindet unser Geheimagent eine Vergewaltigung. Und von dem Opfer siehst du nie wieder was. Mhm. Die huscht um die Ecke und ist weg und sagt auch kein Piep. So, das kommt eben an mehreren Stellen vor. Also dreimal.
Das stimmt. Würde ich auch als Kritikpunkt benennen. Ich glaube, ist etwas, was einem erst so auffällt beim zweiten oder dritten Wiedersehen mit dem Film. Würde ich behaupten wollen. Mich hat es beim ersten Mal nicht gestört, aber diesmal auch beim dritten, vierten gucken und mit ein bisschen analytischerem Auge, dachte ich mir, dass auch in fast jeder Szene, der eben ja die überwiegend weiblichen Opfer dann quasi einfach verschwinden aus dem Background, aus dem Szenario, weil sie einfach nichts mehr zur Handlung oder zur Story-Vorwärtsbewegung im Moment beitragen. Aber eben auch bei, also generell betrifft das, also es betrifft ganz viele Nebenfiguren, auch der Typ, dem die Eier da zermatscht werden zu Beginn hier von unserem Agenten, der
so, ja, genau.
auch eben ein potenzieller Mörder ist, Triebtäter, auf dessen Spur sich eben unser Agent hier begibt und den er dann eben brutal foltert und der liegt da im Krankenhaus und dann kommentiert doch so der Cop, ja ungefähr, seine Eier sind im Grunde Mus und der wird nicht mehr aufstehen, beziehungsweise nie mehr in der dunklen Stimmlage reden, der Typ. Und ich denke mir, ja, okay, ja, und dann aber nicht weiter erwähnt wird, was aus dem so wird, im Sinne von, naja, das war eh eine perverse Sau, im Grunde hat uns jetzt ein Schicksal nicht zu interessieren. Und da würde ich sogar noch mitgehen und sagen, ja, okay, ja, nach so einer Filmlogik gehorchend und vor allem einer Cop-Logik gehorchend, vielleicht, ja, aber das betrifft eben diese Attitüde auch alle weiblichen Nebenfiguren. Wenn es denn Überlebende gibt, ja, kümmert sich keiner um deren Traumata. Und ich weiß, es ist nicht Aufgabe des Films oder irgendwie, das kümmert den Film nicht, dass dich die Story, die er erzählt. Aber zumindest so eine, wie nennt man das, so eine Anerkennung der Tatsache, dass eben Choi Min-sik diese junge Frau da vergewaltigt und sie dazu zwingt, ihn zu befriedigen. Und dann kommt eben unser Agent rein und rettet in Anführungszeichen die Situation. Und sie fällt einfach raus aus dem Bildkader, damit raus aus der Handlung. Also ein bisschen mehr Zugeständnis an die Tatsache, dass sie überhaupt mal da war in dieser Szene und eben auch Opfer ist. Nicht auch sie das Opfer ist dieses Moments.
Ja. Oder eben, das wäre dann auch was gewesen, wenn man die Polizisten wieder mit mehr einbindet, dass man dann halt dass man sie vielleicht nochmal sieht, weil eben die Polizei ja auch hinter den beiden her ist, weil die ja eine Spur der Verwüstung ja durch die Stadt lassen, dass man vielleicht die da noch sieht, dass sie halt noch eine Zeugenaussage oder so machen. Sowas. Und eben, da habe ich das vielleicht verwechselt eben mit The Chaser, der da ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, aber meine ich, dass mir da der Tod einer Protagonistin im The Chaser mehr geschockt hat, als jetzt hier der Tod auch am Schluss einer Protagonistin, die ganz kurz vorkommt, die aber eigentlich eine wichtige Rolle hat, aber nur zwei Sätze im Film.
Du meinst so, die dann, Schwester seiner Verlobten.
Genau, die andere Tochter des Polizeichefs.
Ja, richtig.
Genau, die dann eben ganz, die fällt nicht nur aus dem Bild, die wird ganz unzeremoniös. Also sie bekommt ja nicht mal einen guten Kill, sag ich mal so. Sie wird ganz unzeremoniös im Off beseitigt und man sieht sie noch in dem Schlafsack in irgendeiner Gasse liegen.
Und eben
auf das habe ich mir schon gedacht, am Anfang dann nochmal gucken, ja, ist ja klar, dass das sich irgendwann rächt, dass er eben ihn nicht umbringt und dann er dann der Psychopath eben dann auf Rache sind und der einzige Weg eben noch die seine einzigen Verwandten oder Family dann eben noch fast um die Ecke bringt.
Ich glaube, was mich an dem Film anspricht, ist eben, ich meine, klar, er ist voller Plattitüden, er ist voller Twists, die sehr konstruiert wirken. Er ist sehr expositorisch, sehr didaktisch eben auch teilweise, sagt einem genau, was jetzt passiert. Und der Serienmörder führt auch sehr, sehr viele Selbstgespräche, damit man auch immer weiß, was in seinem Innenleben da gerade, was da gerade in ihm vor sich geht. Es wird viel ausgesprochen, was ein anderer Film vielleicht einfach so der Deutung, der das Publikum es überlassen würde. Das ist einerseits, sehe ich das kritisch, wenn ich ihnen so als Filmkunst im konservativen Sinne begreifen will. Andererseits denke ich mir, ja, damit gehorcht er eigentlich auch so diesen typischen Beats, den typischen Mechanismen, so das klassischer Rape and Revenge-Streifen aus den 70er, frühen 80er Jahren, die funktioniert eben auch so. Das war eben alles sehr, sehr platt und vordergründig und da gab es eben klar Gut und Böse und der diese und jene Motivation und am Ende ist eben dann das Böse das Gute und da nicht unbedingt umgekehrt, aber sagen wir mal so, man bewegte sich immer so in moralischen Ambiguitäten und es wurde immer auch ganz deutlich ausgesprochen, was jetzt so der nächste Schritt ist auf dem Rachefeldzug. Da gab es eigentlich moralische Zwischentöne, aber so rein erzählerisch keine. Man wusste immer schon ziemlich genau, was man kriegt. Und dahingegen hat mir eben I Saw the Devil auch ganz gut gefallen. Das ist eben auch ein Film, der, glaube ich, zu seinen Genrewurzeln steht und authentisch dreckig ist und den es wirklich nicht darum kümmert, es irgendwem recht zu machen. Sagen wir mal so, das Feuilleton zu begeistern.
Genau. Also ich habe mir jetzt gerade überlegt, so was ich jetzt so, sagen wir mal, das Fazit oder will ich nicht gleich sagen, abschließend, aber so sagen kann, jetzt so als im Backseat, Backseat generalmäßig hier, hätte der Film was besser machen können? Klar, offensichtlich hätte die Monologe des Psychopathen, hätte sicher Joe Minzig das auch mit Augen, einfach nur mit seiner Körpersprache machen können. Natürlich wäre die Story ein bisschen straffen können. Ja, natürlich hätte alles besser machen können, aber was wir bekommen haben, war ein absolut guter Film, ein guter Film mit einer wirklich herausragenden neuen Herangehensweise. Hm. Dieses Katz-und-Maus-Spielchens, eben sowas hat man noch nicht gesehen. Hm. Und eben gerade diese erste, ich sage mal gerade wirklich mehr als die erste Hälfte, ist wunderschön gemacht, toll inszeniert.
Ja.
Da kann man it maulen.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch ehrlich gesagt, nochmal so zurückgeht ins vor Pi mal Daumen 15 Jahren, als ich ihn zum ersten Mal sah, muss ich sagen, also diese Szene da im Gewächshaus, wo sich Killer und Agent zum ersten Mal treffen, die hat mich schon richtig angefasst im positiven Sinne, weil ich dachte, ah, okay, ich weiß, was jetzt kommt. Und dann kommt das eben nicht, was man sich so vorstellt. Und mir hat vor allem eben da die Reaktion von Choi Min-sik da als Serienmörder gefallen, der ab komplett überfordert ist davon, dass dieser Cop, wie er es nennt, ein so sprechen zumindest die Untertitel, fucking Psycho ist. Also genauso schlimm auf eine etwas andere Art und Weise wie er.
Die Szene ist super, eben, wo erst der Geheimagent mit dem Stein ihm seinen Kopf zertrümmern will, aber er dann eben innehält. Ist schon auch gut gespielt.
Ja.
Und eben gerade dann toll, eben gerade eben diese Reaktion, wie da der Killer wieder aus der Grube aufwacht, wo er eigentlich gerade gedacht hat, okay, das letzte Stündlein hat geschlagen. Hm. Und dann kriegt dann auch noch Geld von ihm und der bloß, was ein Arschloch.
Ja.
Das sagt er ja, was ein Arschloch. Und du denkst so,
richtig.
Der Film, Er hat ein paar Momente, wo wirklich ein bisschen so ein Humor durchblitzt. Das ist eine Szene, und die eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo der Kannibale den Schraubenzieher durch die Hand gestochen bekommt. Mhm. Und er dann aber den Schraubenzieher entfernen will und dann geht plus oben der Plastikgriff weg und der Metallstab steckt immer noch fest. Da habe ich auch mal kurz lachen müssen.
Ja, er hat ein paar Momente offenkundiger Komik oder so eines sehr, sehr betont schwarzen Humors, die mir auch gut gefallen haben. Und da gab es wiederum auch so ein paar Momente, denen habe ich gekichert, aber ich wusste nicht, ob es so beabsichtigt war vom Film. Zum Beispiel gegen Ende, wo er da, was ein toller Action-Moment ist, eine tolle Action-Spitze, als er die Tür da von seinem SUV abfährt und den Killer quasi durch so einen sehr gekotten Slide auf der Hauptstraße da einfängt, quasi in seinem Auto.
Vor den langsamsten Cops der Welt.
Ja.
Die nur eine Ecke spurten müssen und eine Minute
brauchen. Der Schlimme ist, die Szene ist noch lustiger beim wiederholten Mal, weil man, ich glaube, wenn man die zum allerersten Mal sieht und nicht genau weiß, was da kommt, nämlich quasi, dass er wie mit so einem Kescher quasi den Killer, also Kescher in dem Fall sein Auto einfängt, das doch relativ überraschend ist und man sich vielleicht auch als Teil des Publikums ein bisschen überfordert fühlt und sich denkt, hä, was ist da eigentlich gerade passiert? Ja. Sehe ich es jetzt eben beim wiederholten Gucken, weiß ich, was da kommt und denke mir, oh Gott, jetzt kommt gleich wieder dieser Moment und ich fange schon immer an, mich rein zu glucksen, ja. 30 Sekunden bevor es passiert, weil ich mir denke, oh Gott, das ist eine blöde Idee.
Ja. Also bei Letterboxd hat einer, was ich einerseits abgetan habe, als, ach nee, komm. Und andererseits, vielleicht hat er doch so einen Punkt, der hat das als Tom und Jerry Film verglichen.
Ja, natürlich.
Wo ich auch gedacht habe, ja, okay, klar, wo er dann in der bei den Kannibalen da die Angelhaken auf dem Boden verteilt, damit die da reinlaufen. Und eben dann diese Autoszene, ja, vielleicht ganz Unrecht hat er da vielleicht nicht.
Das stimmt schon. Ich finde, der Film ist schwer zu greifen, weil er offensichtlich, einfach weil er inszenatorisch so hochklassig ist, weil er eben mit zwei der größten Stars des koreanischen Kinos glänzen kann, und wirklich ein, zwei überraschte Twists bietet eben schon einen Film, ich glaube, der auch kritikerseitig begeistert, und auf anderen Ebenen ist er eben unglaublich doof, aber auch gewollt doof, glaube ich, teilweise, und schlitzohrig und schwarzhumorig und gewohnt obszön und ordinär und einfach bietet so basale Freuden, die so überhaupt nicht reinpassen in so eine Art, ja, gefühltes Prestige-Kino oder als das, was so Menschen gerne als solches bezeichnen, so von wegen, ah, guck mal hier, das ist hohe Kunst. Und in dem Sinn ist er schon für mich so eine zweitklassige Variante von Das Schweigen der Lämmer, weil er eben ein ähnliches Thema hat, aber auch Das Schweigen der Lämmer, diesen schmalen Grat so zwischen Arthouse und Horrorschlock sehr, sehr gut beschreitet. Also ich finde, zur Perfektion, das tut dieser Film nicht. Ja. Ich finde, er ist tatsächlich in der ersten Hälfte gekonnt als in der zweiten, und dann ist er ein bisschen arg platt und auch doof und ein bisschen arg lang. Ja, ein bisschen arg lang und banal und auch redundant, weil er eben auch bestimmte Szenarien wieder und wiederholt. Aber er ist schon gut in dem, was er macht. Also ich kann ihm nicht böse sein. Ich glaube, bei anderen Szenen wäre das alles nicht so hochklassig inszeniert. Dann wäre ich zum Beispiel, würde mir zum Beispiel die Szene, in der er den Ehering oder den Verlobungsring da findet im Gulli, nachdem er den Tatort inspiziert, wo in dessen Nähe da seine tote Verlobte, zerstückelte Verlobte gefunden wurde, der Agent, würde mir das sauer aufstoßen, würde ich denken, ja, okay, mach's ja noch deutlicher. Das war dann, also es gab ja vorher schon drei Szenen, in denen gesagt wurde, oh Gott, das ist seine Verlobte, sie ist tot, sie ist so, blablabla.
Ja, wobei, ganz furchtbares. Wobei, das ist ja ganz interessant, weil dieser Ehering, das hat ja gar nicht, Verlobungsring, eben nicht mit dem, ja, wir wissen es jetzt, dass das seine Verlobte ist, sondern der bei dem Kampf in der, bei der Arztpraxis, da hält er ja unser Geheimagent hält ja das Skalpell fest, dass unser Killer nach ihm schwingt. Ja. Und da sieht der Killer den Ehering am Finger und macht die Connection. Und er macht dann die Connection. Ah, das ist der Verlobte von der, die ich da zerstückelt habe. Tja, und darum sieht man diesen, darum findet er diesen Ring.
Ist das das, wo er dann die Ferse durchtrennt bekommt?
Ja. Oh ja. Genau. Und ab da weiß, und ab da weiß eben unser Killer, unser Psychokiller, dass der Polizist, Geheimagent eben ihm da, dass das der ist.
Der ist aber unzerstörbar. Er ist auch so eine Art Ethan Hunt des Serienkiller-Films tatsächlich. Also so
ja, Tom und Jerry. Es ist eher Itchy und Scratchy.
Ja, oder vielleicht John Wick eher. Oder irgendeine andere unzerstörbare Kraft. Ein Jason Statham des Serienkiller-Films. Also ich muss sagen, es widerfährt auch einigen Figuren körperliches Leid, nachdem ich nicht dachte, dass sie nochmal aufstehen. Es gab mindestens einen Moment in Sachen Gewalteinwirkung auf den Killer, nachdem ich überrascht war, dass er da nochmal aufsteht. Aber so geht es eben auch einigen seiner Opfer, dass ich denke, okay, die müssten doch längst tot sein, wenn jemand da tatsächlich irgendwie 8 bis 10 bis 20 Mal so einen Zementblock ins Gesicht kriegt oder eine schwere gusseiserne Statue, dann lebt die Person doch nicht mehr.
Ja, oder eben einfach seine Verlobte am Anfang. Und das ist so, also ich habe jetzt auch gerade geguckt, weil du gerade gesagt hast, eben, wie haben es denn die Kritiker? Ich habe jetzt hier bei IMDb einfach kurz auf den Metascore geguckt, und einer beschreibt das dann eben, sagt eben, plenty of people die in I Saw the Devil, but it's that first attack that reverberates through the epic 141 minutes. Ja. Und das ist schon, dass sie da wirklich nochmal auch noch lebt, ist schon so ein Gut-Punch.
Es ist, ohne jetzt fiktiven Figuren zu nahe zu treten, tatsächlich, und das vielleicht ein möglicher Kritikpunkt, der einzige wirklich bedeutungsvolle Tod, der in diesem Film gestorben wird. Es ist nicht die einzig schwer erträgliche Mordszene, weil die sind alle mehr oder weniger grausam, bis eben auf eine, die im Off geschieht. Aber es ist tatsächlich so der einzige Mord erzählt, weil einem der Film, so war mein Empfinden, vermittelt, dass die anderen nicht wirklich was bedeuten. Weil es gehen noch und nöcher Leute drauf, versterben, kommen brutal ums Leben oder werden misshandelt und dann eben einfach nie mehr wieder erwähnt. Und der einzige Tod, der wirklich so einen Nachhall hat, ist eben der allererste. Mhm. Und dahingehend ist eben, dadurch werden eben auch noch die Schwächen, die der Film so im letzten Drittel hat, wenn er dann mehr um sich selber kreist und im Grunde auch nicht mehr wahnsinnig viel Neues zu bieten hat, außer eben sehr, sehr stark konstruierte Twists, vor allem eben der allerletzte, da merkt man dann eben auch die Schwächen, dass einen der Film so emotional nicht wirklich eingebunden hat in den letzten anderthalb Stunden, sondern einfach erwartet, dass wir immer noch an die ersten 10 Minuten denken und an das Leiden dieser armen schwangeren Frau, das wirklich grausam ist, aber
Jetzt, wo du sagst, also wir haben, ich habe gerade eben noch überlegen müssen, wir hatten, es gab ja dann nochmal so einen Moment, wo er dann auch nochmal mit dem Schulbus oder mit dem Taxi unterwegs ist und der einen Frau da mit dem Rohr auf den Kopf haut. Und die, da habe ich gerade überlegen müssen, die stirbt ja dann.
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr, wie, warum, wieso, was dann danach ist. Also eben, dieser erste Mord bleibt dir im Kopf. Alles andere.
Danach ist gar nichts. Das wird eher so als Action-Beat gehandhabt, finde ich. Also da ist kaum, also nicht, dass der Film kein Mitgefühl hat für diese Figur. Die wird ja schon als unschuldig und freundlich und unbedarft, nett einfach gezeichnet. Aber der Film macht eben nichts daraus. Die ist auch keiner weiteren Erwähnung wert.
Ja, ich habe mir das gerade überlegen müssen. Das ist die, die er abholt an der Bushaltestelle.
Genau.
Eben das Schulmädchen kriegen wir ja noch mit. Das ist dann das im
Gewächshaus. Kommst du doch mit? Ich fahre dieselbe Richtung. Ich fahre. Ja, kommen Sie mit. Ich sehe selber.
Bumm. Ja, aber eben was dann da, eben das Schulmädchen, klar, das ist dann die im Gewächshaus. Die Arzthelferin überlebt ja dann noch und so. Aber eben das ist mir so. Aber wir haben mir gerade überlegt, was ist jetzt mit der passiert, außer dass er das Rohr auf dem
Kopf hat. Gar nichts tatsächlich. Und ich glaube, da ist der Film auch, wenn man ihn denn höher hängt, als er vielleicht gehangen werden sollte, will heißen so in echte, weiß ich, dramaturgische Spitzenklasse, dem kann er einfach nicht gerecht werden, diesem Anspruch. Weil dafür ist das hier mehr so für mich, da bedient er einfach für mich zu offensichtlich einfach die blutrünstigen Gelüste eines nach entsprechendem geifernden Publikum, das sagt, ich will jetzt richtig schon was Exploitatives, Liesiges sehen. Und daran, wie gesagt, ist nichts falsch, daran habe ich auch eben Spaß. Aber das ist eben auch im Grunde konsequenzlos. Ja. Es ist ja nicht so, dass am Ende hier unser Agent sagt, du hast all diese Leute umgebracht und erinnere dich an dein Opfer und weißt du noch, vor einer Woche und die unschuldige junge Frau. Und nee, das ist vollkommen egal.
Ja, er versucht es ja. Das ist ein ganz, ganz guter, das war auch ganz gut gespielt, wo dann erstmal dann der unser Psychokiller hier ihm vorspielt mit, ich bereue im Bereich und dann einfach, hey, Junge, bring's hinter dich, I don't give a fucking shit.
Ich wollte kurz mal erwähnen, die Kannibalfamilie, die hast du auch bereits namentlich gedroppt, das war für mich eine Überraschung. Ich glaube, so für mich die zweite große Überraschung des Films nach, der Agent ist selber ein Psycho, von der ich dachte, okay, damit habe ich nicht gerechnet, weil wir sehen, wie jemand Menschenfleisch und Hunde verfüttert und wir natürlich nur den Rücken der Person sehen und die annehmen müssen, es sei Truman Sick und er sich dann eben umdreht und es ist ein jüngerer Mann und der geht zurück ins Haus, wo eben Truman Sick auf ihn wartet. Und eben eine andere,
das ist
jüngere Frau.
Ja, das ist eigentlich ein nettes Beiwerk, dass man
seine Geschichte, Leatherface und Familie.
Genau, seine Geschichte eben von Truman Sick ein bisschen noch beleuchtet mit, hey, der macht das auch für die. Der killt die Leute zwar aus seinem eigenen, ja nicht sagen Pleasure, sehen wir ja nicht, aber eben, er versorgt die mit dem Nötigen.
Es ist aber auch so beliebig, so random, dieses, er kommt, auch dieses Gespräch, was sie da führen am Abendessen-Tisch, wo dann eben der jüngere Kannibale dann das rohe Menschenfleisch isst und Truman Sick ihn dafür tadelt, dass er da diesen ungesunden Scheiß in sich reinfrisst, wie eben so ein bisschen der enttäuschte Vater, der seinen Sohn dafür tadelt, dass er zu viel Fastfood in sich reinschaufelt.
Ja. Das großartige Satz, wo er dann in die Küche geht, den Gefrierschrank aufmacht und auch schon alle Eingeweide aufgefuttert.
Ich bin doch auf eine Sache wollte ich dich doch fragen, und zwar, wie war dein Empfinden zu diesem Selbstmord-Apparatschik da ganz am Ende, der aussieht wie direkt aus einem Saw-Film gefallen, mit dem da der Killer am Ende zur Strecke gebracht wird. Also die Situation ist ja folgende, dass er ihn quasi unter dieser Guillotine dann Fallbeil da irgendwie da festsperrt und wenn man das so einen Anseilzug da konstruiert, die bewirkt, dass wenn jemand die Tür zu seinem Verschlag öffnet, diese quasi so das Fallseil senkt und seinen Kopf abtrennt. Und wie es so will, hat er natürlich vorher die Familie kontaktiert des Killers, von dem wir auch nicht wussten, dass sie existiert. Das ist auch wieder so ein Familie Ex Machina, niemand hat es kommen sehen.
Du vergisst sie einfach, weil am Anfang des Films ist sie ja da.
Tatsächlich,
Ja, da unser Geheimagent durch diese, eben da war er bei dem Triebtäter, der immer die Eier zermanscht.
Ja.
Und dann gibt er sich doch als Versicherungsvertreter aus und ist bei der Familie.
Stimmt, du hast ja recht. Da war das sorgfältig konstruiert. Ich habe dem Film Unrecht getan.
Achso, genau. Aber es ist halt so, eben da tauchen dann die Leute am Schluss auf und erstmal musst du überlegen, wer ist es? Weil eben dieses ganzen Film keine Rolle gespielt haben. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also die, weil ich meine, der Effekt und dieses Fallbeil ist schon gut, schon cool. Ja. Aber das,
das auch das, ich glaube, eigentlich ein eher lustiger Moment. Also jetzt beim Wiedersehen empfand ich ihn als amüsant. Also ich habe da keinen, ich bin vielleicht ein eiskaltes Schwein, weil die Familie, die ihn da besuchen will, ist ja stark traumatisiert. Die weiß natürlich nicht, dass ihr Sohn bzw. Bruder Serienmörder
Vater,
ist.
Auch noch Vater.
Ja, der, ich meine, ja klar, der die Eltern sind da und die Schwester. Und,
nee, der Sohn, der Sohn.
Ist der Sohn, dabei. Entschuldigung. Genau. Die sind natürlich stark traumatisiert und ich sollte eigentlich mit ihnen leiden und das Ganze als kompletten Downer empfinden, aber ich kann mich da nicht von frei machen. Dieser Effekt, einfach wenn der Kopf da über den Boden rollt und die ganze Familie, da steht, dachte ich mir, ja,
also, das hat doch was Amüsantes. Also ich glaube, jetzt machen wir mal abschließende Worte. Ich glaube, eben gerade dieses wirkt, wenn man den Film zum ersten Mal sieht und auch nicht jetzt so, also vielleicht ist nicht die ganzen Spoiler hier anhört, aber ihr Hörer habt ihn ja sicher schon gesehen. Sonst hätte er ja nicht auf den Link geklickt.
Ja,
dass man, dass das dann härter wirkt und eben dann auch signalisiert, dass hier aus unserem Protagonisten ja auch einfach ein Monster geworden ist oder ein Gefühlsmonster, gefühlsloser Mensch. Ja. Dass er diese Linie beschritten hat. Was ein bisschen schade ist, man kriegt ja dann nichts mit, was aus ihm wird, weil offenkundig wird er ja auch von der Polizei gesucht und die Polizei weiß ja genau, was er getan hat.
Das ist aber auch uninteressant. An dieser Stelle müssen auch vielleicht, Filme wie dieser aufhören. Ja, und das ist eben auch eigentlich ein guter Wesenszug von Filmen dieser Gangart aus den 70er, 80er Jahren, die dann einfach aufhörten, wenn die Handlung erzählt ist.
Genau, und
dann,
mit dem Freeze-Frame am besten noch.
Genau, dann gibt es sich doch bald irgendwie einen 8- bis 10-minütigen Epilog, wo dann der Polizeipsychiater reinkommt und sagt, und folgendes war die Motivation unserer beiden Protagonisten.
Genau, stimmt, ja. Vor allem in unserem italienischen Genre dann das Freeze-Frame zum Schluss. Ja, abschließende Worte. Genau, ein Film, der sicher beim ersten Mal ganz anders wirkt als beim zweiten Mal.
Ja.
Ich empfehle ihn, er ist empfehlenswert, er ist schaubar. Ich finde, er ist nicht das Meisterwerk, zu dem viele machen.
Ich würde da komplett mitgehen, ehrlich gesagt. Ich habe mich, wie gesagt, nicht gelangweilt. Erst bei einem bisschen genaueren, analytischeren Blick darauf fällt einem auf, wie repetitiv der Film teilweise ist. Aber dennoch eben niemals langweilig. Nur halb so schlau, wie ihn, glaube ich, einige Menschen halten. Aber auch das ist keine Verfehlung. Ich glaube, so ein Film konnte 2010 und könnte heute auch nur in einem sehr konservativen gesellschaftlich-kulturellen Umfeld stattfinden oder produziert werden wie Südkorea. Ich glaube, in unseren hiesigen Breiten und auch in den USA.
Gerade
nicht, dass sie nicht konservativ sind, aber ich glaube, Südkorea ist dann nochmal, die sind dann nochmal härter, nach allem, was man ja auch so liest.
Vielleicht ist das jetzt eher, weil ich gerade so überlege mit den USA, denke mir, vielleicht doch eher, das ist sowas, wo du dann im Umfeld von A24, A24 vielleicht sehen würdest. Oder es Neon, A24 Neon.
Ja, es könnte zurückkommen, muss ich sagen. Die Sache ist ja die, ist ja nicht so, dass die USA keine konservativen Präsidenten hatten. Aber sie hatten, glaube ich, die irgendwie politische rechtskonservative Hardliner waren und eben ein sehr archaisches Menschenbild und vor allem Männerbild pflegten. Aber ich glaube, das waren eben nicht so Sympathieträger im weitesten Sinne, wie es ein Ronald Reagan war. Mhm. Jetzt haben wir mit Trump eben jemanden, den glaube ich, keiner hofieren will medial im Sinne von, jetzt machen wir mal Filme, die ihm gefallen. Die wird schon doch geben, aber die finden dann wie diese Dinesh D'Souza-Dokumentation wahrscheinlich eher in so einer Telegram-Bubble oder so statt und Leute reden darüber oder bei Truth Social oder wie diese Plattform heißt. Ich glaube, so richtig große Produktionen, wie es jetzt auch teilweise Carolco und Canon Films und dergleichen gestemmt haben in den 80er Jahren mit einsamen Männern auf Rachefeldzug und das ist irgendwie. Ich glaube, das funktioniert nicht in Trumps Amerika. Dafür ist Trump einfach zu uncool. Und ich glaube, ihn interessieren diese Filme selber nicht.
Das wahrscheinlich. Ja, aber wie würde ich es eigentlich gerade, jetzt würde mich interessieren, was so eben so diese Manosphäre oder diese Incel-Sphäre, was die dazu sagen würden. Das würde mich einfach interessieren, was die da dazu sagen. Weil ich denke mal, einerseits wird es vielleicht in die reinspielen mit diese, weil eben Frauen in dem Film ja eben entweder werden sie misshandelt oder getötet.
Ja, aber es hat keinen positiven Spin. Es gibt ja keine männlichen Figuren, die irgendwie auch nur ansatzweise positive Charakterzüge haben. Selbst das, also der positivste Moment an der von Byung-Hun Lee gespielten Figur ist, dass er zu Beginn seiner Frau am Telefon ein Liedchen ins Smartphone trällert.
Ja, das Handy trällert. Und die Szene, wo sie ihren abgetrennten Kopf finden, die ist schon sehr gut da, wo man sieht, dass der Mann innerlich bricht. Das ist schon sehr
ja.
gut.
Aber ja, genau, aber er ist nicht der Typ, auf den Andrew Tate und Konsorten stehen, die sagen, wow, das ist doch mal ein ganzer Kerl, der weiß wenigstens, was Sache ist.
Also ja, ich meine, er ist kein Charles Bronson.
Genau, selbst wenn er spätestens wieder eben zu Mitteln greift, die einfach vollkommen uninteger sind und Dinge tut, die moralisch verwerflich sind. Und das ist, wobei, vielleicht unterschätze ich auch diese Linus 4 Guys. Und die gucken sich das an und sagen, wow, cool. Cooles Vorbild, der hat echt Vorbildcharakter, der Typ.
Ja, ich hab jetzt gerade gedacht, wie ist es bei Deathwish 2 oder ist ja auch dieses Schmittikind, ist das jetzt eher was, wo die so...
Deathwish 2 ist immer so ein bisschen das Problem, weil ich glaube, Deathwish 3 kriegt ja die Kurve, weil da sagen sie ja dann, okay, Cersei, also Charles Bronson, die Charles Bronson-Figur ist einfach nur noch so eine Cartoon-Figur, wie du schon eben gerade beschrieben hast.
Genau, im Grunde einfach hier nimmt dieses Militärgewehr oder dieses Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg,
bitte, genau,
hier sind 300 Punker.
Ja, genau, das ist einfach, die kriegen die Kurve insofern, dass sie eben wirklich sagen, okay, der spielt einfach quasi nur die Hauptrolle in einem sehr gewalttätigen Cartoon und er ist auch eine Cartoon-Figur, aber Deathwish 2, ich glaube, tonal ist der hier nicht so weit davon entfernt, insofern, dass der halt wirklich moralisch sehr, sehr schwer zu bewerten ist und ich ehrlich gesagt werde mich auch gar nicht daran versuchen, weil ich vermutlich daran scheitern werde. Ich kann nur rückblickend auf Kim Ji-Woon schaffen, sagen, also mit Wissen darum und auf die 4 insgesamt Filme, die ich von ihm gesehen habe, dass er offenbar kein misogynes Arschloch ist. Also die Protagonisten meistens seiner Filme sind Männer, außer in der Tale of Two Sisters. Aber er ist jetzt keiner von diesen Regisseuren, von denen ich sage, okay, das ist einfach irgendwie, der macht ja in Serie Filme, in denen einfach Frauen richtig scheiße wegkommen und schlimm behandelt werden.
Ja, wollte ich auch noch mal was sagen, weil ich hab noch sogar so einen neueren Film noch von ihm gesehen, und zwar das Age of Shadows. Den fand ich jetzt auch vom Look her sehr, sehr gut. So, kann man gucken. Ich habe sogar was geschrieben, sehe ich gerade bei Letterboxd. Bitte. Ja, auch so ein sehr guckbarer Film. Ich habe ihn verglichen mit ein bisschen hier Film Noir, der Unforgiven ein bisschen mit drin.
Unforgiven mit Film Noir klingt nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ist notiert. Kann man auch gucken. Gibt, glaube ich, auch eine deutsche dazu. Wenn man seine neueren Schaffen mal gucken will. Aber eben seitdem, 2023 hat er einen Film gemacht.
Ja.
Wolf Brigade für Netflix, was ja wohl groß gescheitert ist.
Ja,
natürlich The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger, sein Ausflug
nach. Stimmt, der ist ja von ihm. Dann habe ich 5 Filme von ihm gesehen. Genau. No. The Last Stand ist von Kim Ji-Woon. Stimmt, ja. Das war einer der größeren Überraschungsmomente der jüngeren Kinogeschichte, ehrlich gesagt. Also aber nicht wegen, weil es Kim Ji-Woon gemacht hat, weil ich glaube, der Stoff, den kann man ihm schon andrehen nach The Good, The Bad and The Weird. Quasi modernen Western. Aber ich dachte, okay, das ist der Film mit dem sich Arnold Schwarzenegger aus seiner Hollywood-Abstinenz jahrelang aufgrund seiner Governorship da zurückmeldet. So ein Film. Weil der ist einfach relativ klein und weird. Und ich habe gedacht, der kommt mit was, entweder wirklich so einem Charakterstück zurück oder mit was ganz Bombastischem. Und tatsächlich kommt er mit dieser Kuriosität zurück, die, glaube ich, 3 oder 4 Leute geguckt haben.
Ja, wobei eben laut IMDb, wenn man bei I Saw the Devil in die Trivias geht, dann war Arnold Schwarzenegger so begeistert von I Saw the Devil, dass er eben unbedingt mit diesem Regisseur arbeiten wollte.
I Saw the Devil, I like.
Genau.
I want to work with this guy.
Let's make the last stand.
Ja. Ihr habt auch den Teufel schon gesehen.
Ja.
Das war nicht österreichisch, ich weiß.
Aber good enough.
Mein dialektischer Einschlag hat gelitten, seit ich aus dem oberfränkischen, unterfränkischen Ländle weg bin. Aber auch da redet man ja auch nicht bayerisch.
So. Apropos, weil ich das auch gerade sehe, hast du, das war eben auch bei Asia Extreme Label, diese Zusammenkunft dieser zwei Regisseure, dieses Doomsday Book, diese Anthologie, die habe ich auch gesehen, aber den fand ich nicht gut. Ich weiß auch nicht mehr, was er da für ein Segment gemacht hat.
Kurz und knapp, nein. Michael, ungefähr eine halbe Stunde, nachdem wir zum ersten Mal gesagt haben, eigentlich haben wir nichts mehr zu sagen, haben wir jetzt, glaube ich, wirklich nichts mehr zu sagen.
Jetzt ist alles gesagt.
Wo kann man dir folgen und dich ein bisschen lesen und einfach gucken, was du so treibst, bis du das nächste Mal hier aufschlägst und wir wieder ein wunderbares Filmgespräch führen?
Bei Blue Sky bin ich zu Hause unter das ABC des Films. Kann mal gucken, was ich so mal sehe und Das war's. Und ansonsten nachhören immer im ABC des Films Podcast.
Genau.
Hört überall, wo es Podcast
gibt. Es gibt ein paar Dutzend Folgen. Alle hörenswert, alle nachhörenswert. Und ich danke dir, dass du da warst. Michael Thierse.
Ich danke dir.
Live from Süddeutschland.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bye, bye.